Willkommen beim 5-to-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Voller Insights, echter Geschichten. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's.
Aus einer Idee in der Apotheke wurde eine Female Health Marke mit großer Mission. In dieser Folge sprechen wir mit Dr. Vivian Karl darüber, wie sie ein tabuisiertes Thema sichtbar macht, warum Kundinnenfeedback ihr größter Wachstumstreiber sind und was es bedeutet, einen Markt neu zu denken. Und dabei geht es auch um die Frage, wie man ein Produkt verkauft, über das viele Menschen nicht einmal laut sprechen möchten. Herzlich willkommen zum 5-to-9 Club Podcast, liebe Vivian.
Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung, ihr beiden.
Ja, Vivian, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Stell dich doch einmal kurz für die Leute vor, die dich jetzt noch nicht kennen.
Mein Name ist Dr. Vivian Karl. Ich bin promovierte Apothekerin und ich habe die gleichnamige Intimpflegemarke gegründet. Das heißt Dr. Vivian Karl. Wir machen Premium-Intimpflege, sehr natürlich, wissenschaftsbasiert, von mir entwickelt, in Deutschland produziert. Und die Idee ist damals aus meiner Arbeit als Apothekerin heraus entstanden. Bei der Arbeit haben mich eben hunderte Kundinnen zu Intimpflegeprodukten gefragt und über ihre Intimbeschwerden berichtet. Da habe ich den Entschluss gefasst, Intimpflegeprodukte selber zu entwickeln. Und heute haben wir eben 10 Produkte im Portfolio, ein Team von 9 Mitarbeitern hier in Berlin Mitte, sind VC gefundet, 24 Investoren an Bord und verkaufen die Produkte vorrangig über den eigenen Online-Shop.
Nice, das war, würde ich sagen, nahezu eine perfekte Zusammenfassung in Kürze mit Würze. Sehr, sehr cool. Aber lass uns ein Stück weit ausholen, damit wir verstehen können, wie das eigentlich dazu zustande gekommen ist. Du hast erzählt, du bist Apothekerin und wurdest mit Herausforderungen von Frauen kontaktiert und hast dann eine eigene Lösung gesucht. Ist das schon so einfach oder wie ist das zustande gekommen?
Ja, tatsächlich ist es schon so einfach. Rückblickend natürlich hört es sich sehr einfach an. In dem Moment war es natürlich eine wahnsinnige Reise, eine wahnsinnige Lernkurve, die ich dadurch erlebt habe. Man muss sich vorstellen, ich war eigentlich Promotionsstudentin. Ich habe an Blutgerinnungsstörung bei Schwerverletzten promoviert nach meinem Pharmaziestudium und einfach nur nebenbei in der Apotheke gearbeitet. Was heißt einfach nur? Ich wollte damit mir eben noch was dazu verdienen. Und dann einmal den Weg beziehungsweise diesen Mindshift hinzulegen, okay, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben, mit meinem Beruflichen, hinzu, ich will das Unternehmertum und mich dann da in jegliche Themen reinzufuchsen. Ich war damals komplett alleine, ich komme aus keiner Unternehmerfamilie, habe keinen Freundeskreis, die irgendwie an der WHU studiert haben oder sonst was. Das heißt, ich war einfach nur eine Apothekerin aus Köln damals und habe mir sozusagen alles selbst beigebracht. Und das war echt eine wahnsinnige Reise seither. 2020 hatte ich die Idee, jetzt haben wir 2026. Also es ist echt krass, wie A, wie schnell die Zeit vorbeigeht und B, wie viel auch passieren kann in so einer kurzen Zeit.
Ja, absolut nachvollziehbar. Wie lange hat das denn so gebraucht? Um von der Idee zum Produkt zu kommen. Das ist ja, glaube ich, auch so eine Fragestellung, die oftmals so ja sich gestellt wird, weil das natürlich auch eine Zeit da ist, ja, die man nicht vermeiden kann. Das ist eine Entwicklungszeit, gerade bei so einem Produkt. Ich vermute mal, du hast natürlich Wissen mitgebracht, aber trotzdem wird man da ja länger dran arbeiten, an der Rezeptur und Co. Was war das rückblickend? Wie lange hat das gebraucht bei dir?
Ja, total. Ich glaube, das erste Produkt ging noch mit am schnellsten, weil ich selber wirklich in der Apotheke angerührt habe. Da habe ich so ein paar Wochen für gebraucht. Ich habe so nachts und am Wochenende mich in der Apotheke eingeschlossen, das Produkt gerührt, an die Kunden gegeben, immer in so einem iterativen Prozess. Und jetzt machen wir das mit einem Entwickler, der bei Hamburg sitzt. Der kriegt ein ganz enges Briefing von mir nach meiner intensiven Recherche, die ich da selber mache. Und aber so eine Produktentwicklung dauert immer noch gut und gerne ein Jahr. Das heißt, alle Produkte werden immer noch von mir entwickelt, mit Kunden getestet und dann eben vom Entwickler final freigegeben. Mikrobiologische Tests und so müssen noch damit gemacht werden. Aber als ersten Aufschlag habe ich auch damals so ein MVP gemacht, also dieses berühmte Minimal Viable Product, was man da ja macht, so am Anfang der Gründerinnenreise meistens. Und das hat sich ausgezahlt auf jeden Fall, dass man das erstmal testet, erstmal an die Frau gebracht hat und darauf basierend eben das ganze Startup gebaut.
Ja, spannend. Wie, also du hast jetzt von dem ersten Produkt gesprochen. Was war das genau?
Das erste Produkt war eine Intimcreme gegen Intimtrockenheit. Das ist ein wahnsinnig tabuisiertes Thema. Betrifft vor allen Dingen die Frau in der Menopause. Das heißt, man kann sich vorstellen, immer wenn der Östrogenspiegel, also das weibliche Geschlechtshormon einer Frau, sinkt, dann leidet die Frau unter Trockenheit. Das kann verschiedenste Stadien haben. Das kann so eine ganz leichte Trockenheit sein, die nur so ein bisschen zwickt und zieht. Aber es kann auch so eine Trockenheit sein, die wirklich massiv die Lebensqualität von den Frauen beeinträchtigt. Das heißt, sie können nicht mehr sitzen, gehen, stehen, Sport machen, Geschlechtsverkehr ganz zu schweigen. Und wie gesagt, das betrifft vor allen Dingen die Frauen der Menopause. Und darauf, basierend auf dieser Erkenntnis, habe ich eben die Intimcreme damals entwickelt und ist bis heute tatsächlich unser Bestseller. Das heißt, die macht 30% unseres Revenues aus. Also ist einfach ein wahnsinnig großes Thema. Man muss sich vorstellen, 14 Millionen Frauen allein in Deutschland leiden unter Intimtrockenheit und deswegen gibt es da einen wahnsinnig großen Bedarf für.
Ich muss da nochmal reingehen, weil du warst ja zu dem Zeitpunkt Apothekerin und dementsprechend ja auch Expertin für vielerlei Fragen. Wir waren alle mal in der Apotheke und haben irgendwas gefragt, wir kennen das. Jetzt warst du offenbar stärker konfrontiert mit spezifischen Herausforderungen oder Problemstellungen und es gab kein Produkt, was aus deiner Perspektive das Problem gelöst hat oder wie war das aus deiner Sicht?
Aus meiner Sicht gab es kein Produkt, was das Problem auf eine Art und Weise gelöst hat, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich habe mir ein hochwertiges Packaging gewünscht. Ich habe mir ein Packaging gewünscht, was das Thema nicht in so eine Schmuddelecke stellt, nicht zu medizinisch darstellt, sondern wirklich gleichwertig zu hochwertiger Gesichtspflege. Gleichzeitig habe ich mir Inhaltsstoffe gewünscht, die man so aus Gesichtspflege kennt. Wir sprechen ja alle heutzutage von Premium Skincare, Clean Beauty. Und da haben wir Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure, wie Squalan, Niacinamid. Was ist noch bei uns drin? Lysat von Milchsäurebakterien. Das sind alles so Trendstoffe aus der Gesichtspflege, die Hautbarriere vor allen Dingen stärken. Aber okay. Es gab kaum Intimpflegeprodukte, die das eben geleistet haben, ja. Und ich wollte Intimpflege entwickeln, die eben angelehnt ist an diese hochwertige Gesichtspflegekosmetik, weil ich eben gesehen habe, dass Frauen gerade ab einem bestimmten Alter, ab der Lebensmitte massiv in sich selbst investieren, vor allen Dingen diese hochwertigen Gesichtspflegeprodukte kaufen. Das heißt, man muss sich vorstellen, die Frauen, da sind gerade die Kinder aus dem Haus, die sind auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren, die haben richtig Zeit und Lust in sich selbst zu investieren. Gleichzeitig aber knackst vielleicht so ein bisschen die Partnerschaft, ne? Vielleicht haben die auch einen neuen Partner und dann kommt eben so Probleme wie Intimtrockenheit. Das heißt, die Frauen, die sind eigentlich eine perfekte Zielgruppe, um genau diese hochwertigen Premium-Produkte eben an die Frau zu bringen. Und so ist das Ganze eben dann auch hier entstanden.
Stark. Ich habe da jetzt gerade so ein Bild vor Augen, dass ich gar nicht loswerden kann, wie du in der Apotheke die ersten Rezepturen gerührt hast, wie du so schön gesagt hast. Wann war so dieser Moment, wo für dich klar war, dass es jetzt mehr als eine Idee und ich rühre mal was zusammen und probiere was aus, sondern daraus entsteht jetzt wirklich meine Marke, mit der ich auch für meinen eigenen Namen stehen möchte, weil das ist ja auch auf jeden Fall ein Commitment, würde ich sagen.
Ich glaube, man muss da zwei Sachen unterscheiden. Zum einen der Gedanke, daraus wird ein Unternehmen, das wusste ich von Sekunde eins. Also als ich in dem Moment, wo ich die Idee hatte, wusste ich, ich mache da draußen ein großes Unternehmen. Das war nicht nur, ich rühre mal jetzt eine Intimcreme, sondern wirklich mit dem Intent, ich mache daraus eine Doktor-Brand, die eben ganz viele Intimpflegeprodukte hat, womit wir die Frau ganzheitlich abholen können. Das andere ist die Geschichte zum Markennamen. Ich wollte nie, dass dieses Unternehmen nach mir benannt ist. Das kam tatsächlich ganz zufällig. Ich hatte dafür diverse Markennamen schon anmelden wollen, aber leider hat das der Anwalt immer davon abgeraten, weil es dann doch wieder zu nah an andere Markennamen dran kam. Und irgendwann meinte mal ein Investor zu mir, naja, nenn das doch nach dir, mach doch so eine hochwertige Doktor-Brand da draus, wie wir zum Beispiel Dr. Barbara Sturm kennen, nur halt für den Intimpflegebereich. Und ich habe das dann erstmal angenommen und dachte, ach, ist ja eine ganz nette Idee und ich kann ja immer noch den Markennamen ändern. Es war natürlich total früh alles. Ja, fast moving forward und ein paar Jahre vergehen und es war die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können und wir haben den Markennamen nie geändert, weil das natürlich vor allen Dingen sehr viel Vertrauen mitbringt. Die Kundin hat einen extremen Vertrauensvorschuss zu mir als Apothekerin. Die denken zum Teil, ich wäre eng mit ihm befreundet. Die erzählen mir alles, wenn ich mit ihnen telefoniere, wenn ich sie persönlich treffe. Das ist echt total krass. Ich meine, ich bin es total aus der Apotheke noch gewohnt, dass man über die tiefsten und tabuisiertesten Themen mit der Kundin spricht. Aber das ist dann doch wirklich sehr kurios, auch wenn man so handgeschriebene Briefe ins Office bekommt. Das ist echt ganz verrückt, aber ist natürlich für die Stärke der Marke unfassbar wichtig.
Ja, das tatsächlich habe ich mir Ähnliches dabei gedacht, dass natürlich allein auch, dass der Doktor davor steht, das Ganze natürlich so einen Persönlichkeitsfaktor bekommt, einen Vertrauensfaktor, der natürlich gerade bei so einem Thema, wo ja viele Menschen auch nicht gerne drüber sprechen, ja, total wichtig sein kann. Und weil du es gerade selber schon gesagt hast, finde ich es nochmal total spannend, das nochmal zu thematisieren. Du hast gerade gesagt, du kennst es, über Themen zu sprechen aus der Apotheke, wo Menschen sonst vielleicht nicht so sehr drüber sprechen. Und jetzt vermarktest du ja im Grunde genommen Produkte, die genau in dieses Thema gehen. Also das Thema, damit meine ich etwas, was eher tabuisiert wird, wo man eher drüber schweigt und nicht so drüber spricht, vielleicht nur mit der besten Freundin, mit dem besten Freund drüber spricht. Wie baust du da sozusagen die Kommunikation um diese Marke herum auf? Ist das für dich eher ein Problem oder ist das eher auch genau diese Challenge, die du annimmst und sagst, ja, ich will das enttabuisieren?
Ja, auf jeden Fall Zweiteres. Wir wollen natürlich dieses Thema enttabuisieren, ne? Dafür sind wir ja angetreten. Und ich sehe es sogar eher als Vorteil, sprich, dadurch, dass sonst niemand drüber spricht, fallen wir natürlich total auf, dass ich A, mit meinem Gesicht für diese Marke stehe. Ich spreche als junge Frau eben über Intimtrockenheit, über Themen, über die ja wirklich sonst niemand spricht. Und dann ist es natürlich so, auf der anderen Seite, dass wir das natürlich nochmal, das Thema auch nochmal anders angehen, als vielleicht andere Marken machen. Das heißt, man kann, so habe ich zumindest, wenn man es ganz pauschal sagen will, entweder das Thema so angehen, dass man es provokativ angeht, im Sinne von, wir arbeiten mit bunten, knalligen Farben, mit frechen Sprüchen und versuchen eben Awareness auf ein Topic zu schaffen, indem wir anecken, oder wir gehen den Weg, und für den haben wir uns entschieden, dass wir einen sehr zeitlosen, warmen und hochwertigen Weg gewählt haben, die Frau eben mitzunehmen. Ja, das heißt, wir arbeiten mit Farben und mit Kommunikation, wo sich seltenst Frauen auf den Schlips getreten fühlen. Ganz im Gegenteil. Wir sind so wie ihre verständnisvolle beste Freundin, vor der sie sich nichts schämen muss, die aber jetzt auch nicht zu laut ist, wo man sich dann wieder eher überfordert mitfühlt, sondern wir holen wirklich die Frau auch damit wieder ab der Lebensmitte ab, die diese provokative Art und Weise vielleicht nicht gewohnt ist, aber auch nicht will. Genau, diese beiden Möglichkeiten hat man, und wir fahren sehr, sehr gut mit dieser doch sehr ruhigen kommunikativen Marketingstrategie.
Ja, also ich hätte das auch jetzt schon, ohne eure Insights zu kennen, wahrscheinlich auch schon als Vorteil vielleicht auch abgetan, dass es noch so ein Tabuthema irgendwie ist. Also ich kenne das so ein bisschen aus der Ernährungsbranche, wo es ja auch jetzt in den letzten Jahren viele Influencer, sag ich mal, gegeben hat, die irgendwie gewisse Tabuthemen vielleicht, die jetzt Leute nicht so in der Öffentlichkeit ansprechen, angesprochen haben, und dann halt sich Leute halt auch gesehen fühlen oder gehört fühlen. Und vielleicht ist es ja auch, also kann ich mir vorstellen, dass es bei euch auch so ein bisschen ist, dass die Leute, dass die Frauen sich dann halt gesehen fühlen oder dann denken wahrscheinlich so, ey, sie versteht uns, und also da ist halt auch ein riesen Trust-Faktor dann, glaube ich, auch, den man da aufbaut als Marke.
Total, total. Natürlich ist es auch viel schwerer, ne, als wenn man jetzt zum Beispiel Haarpflegeprodukte vermarktet. Ich habe mich jetzt neulich mit dem Gründer von Bali Care unterhalten. Ein wahnsinniger Case, den die da aufgebaut haben. Das sind so, für alle, die das nicht kennen, das sind so Haarpflegeprodukte, die es im Retail gibt. Die haben das geschafft, in kürzester Zeit wahnsinnig hoch zu skalieren mit einem wahnsinnigen EBITDA. Und das ist natürlich nur was komplett anderes, ne? Wenn man Haarpflegeprodukte vermarktet, wo jede Frau gerne ihr Vorher-Nachher-Ergebnis zeigt etc., wo man sehr viel über Social Media machen kann, über eine Community machen kann. Also es ist schon noch was anderes für ein Teampflege-Marketing zu machen. Und hier die richtigen Enkels zu finden. Sprich, wir kaufen teurer unsere Kundin ein. Aber man muss auch sagen, die Kundin der CLV spricht dann doch für sich, dass die Kundin hinten raus einfach wahnsinnig viel Umsatz bringt, weil sie ihr Leben lang, wenn sie einmal Intimbeschwerden hat, Intimbeschwerden haben wird und eben so eine hohe Loyalität zur Marke. Das heißt, unsere Marke wechselt man eben auch nicht so wie mal ein Haarpflegeprodukt oder ein Gesichtspflegeprodukt, sondern wenn du einmal was gefunden hast, was hilft, dann bleibst du dabei.
Okay, ja, sehr interessant. Wenn wir nochmal ein bisschen zurückgehen in diese Gründungsphase, von der wir eben gesprochen haben, was war da vor allen Dingen zu Beginn, was waren da so die größten Herausforderungen, mit denen du dich auseinandersetzen musstest?
Ich glaube eher die Frage ist, was war keine Herausforderung?
Oder so, ja.
Also wenn man wirklich von null auf startet und gar kein Hintergrundwissen hat, man muss sich nur mal vorstellen, ich habe Pharmazie studiert, ja, ich konnte dir perfekt 500 chemische Formeln aufzeichnen und wie die im Körper wirken. Aber von Unternehmertum hatte ich keine Ahnung. Bei meinem ersten Accelerator habe ich mal gefragt, eine Mitteilnehmerin, was ist eigentlich ein CEO? Ich habe es einfach nicht verstanden. Also von dem Wissen sprechen wir hier, ja, so ganz rudimentär. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich auch am Anfang gar kein Netzwerk. Das heißt, ich glaube, die größte Herausforderung war am Anfang erstmal dieses Netzwerk zu bilden, die mich unterstützen, ja, die mir so ein bisschen mich an die Hand nehmen und sagen so, jetzt irgendwie kommt Schritt A, Schritt B, Schritt C und du brauchst Geld und jetzt guck mal hier. Also ich eine Investorin meinte mal zu mir, Vivian, du saugst immer alles auf wie ein Schwamm. Und ich glaube, das war mein großer Vorteil. Ich bin immer sehr viel im Außen und nicht beratungsresistent, sondern beratungsaffin. Das heißt genau das Gegenteil. Also hier wirklich habe ich mir ein Netzwerk geschaffen, was mich eben unterstützt. Und dann war es so, als die ersten Produkte dann auf dem Markt waren, war es tatsächlich eine Überraschung, dass wir von den großen Pharmafirmen abgemahnt wurden. Das heißt, habe da Anrufe bekommen und nette anwältliche Schreiben, die uns da erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht haben und mich gelehrt haben, dass ich nicht über alles reden kann, über das ich reden will, vor allen Dingen im Kontext von Pharma. Die finden das nämlich gar nicht witzig. Und da habe ich auch wieder sehr viel gelernt. Mittlerweile sind wir im guten Austausch mit denen, aber tatsächlich hier auch zu merken, wow, wir haben hier richtig einen Zahn der Zeit getroffen und auch einen Markt getroffen, der es gar nicht mal so witzig findet, wenn hier ein neuer Player mit einem neuen Marketingansatz daherkommt. Die wollen das nämlich gar nicht, was natürlich dann noch mehr anspornt. Aber ich denke, so gab es viele verschiedene Hiccups. Ich glaube, DHDL, die Höhle der Löwen, waren wir 2023. Es war auch eine wahnsinnige Herausforderung im positivsten Sinne. Wir haben einfach unfassbar viel gearbeitet das Jahr mit einer Pre-Seed-Runde, dann die Ausstrahlung, das Team aufgebaut. Also ich glaube, wir sind da auch echt durch harte Phasen der Work-Overload gegangen und haben uns einfach versucht, richtig gut im Markt zu etablieren, was wir dann Gott sei Dank sehr erfolgreich geschafft haben.
Du hast es gerade schon angesprochen, ihr wart bei der Höhle der Löwen. War das, würdest du so rückblickend sagen, das hat euch nochmal auf ein anderes Level gehoben? Also sowohl umsatztechnisch, auch als vom Team her, intern?
Auf jeden Fall. Also Julian, ich mache keine halben Sachen. Ich wollte ursprünglich nicht in diese Fernsehshow, hatte da sehr viel Respekt vor. Meine Prämisse war, dass wir wirklich uns perfekt darauf vorbereiten, sowohl nach innen als auch nach außen. Und so war es eben, dass wir wirklich ein halbes Jahr darauf hingearbeitet haben, zum Beispiel unseren Online-Shop wirklich ready dafür zu machen, damit der uns nicht abstürzt, alle Zahlungssysteme, das Produktportfolio nochmal aufstocken, das Team aufstocken. Du musst ja tatsächlich einfach so eine Ausstrahlung, also gibt es schon genug, die das so machen, habe ich dann erfahren. Aber wenn du es gut machen willst, dann gehst du nicht einfach in die Ausstrahlung, sondern fängst halt an, deine Budgets hochzufahren und dich ums CRM zu kümmern, damit das nicht einfach nur verpufft. Und das muss ja alles aufgestellt werden und nicht erst 7 Tage vorher, sondern wirklich Monate im Voraus. Das heißt, wir haben uns perfekt darauf vorbereitet und das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Es war ein wahnsinniger Marketing-Boost, den wir da vor allen Dingen organisch bekommen haben, PR-seitig über jegliche Zeitschriften, wie zum Beispiel Bild, die Tagesspiegel, alle haben über uns berichtet, Fokus etc. Und das kann man sich so natürlich als junges Startup nicht einkaufen normalerweise. Und auch wenn das natürlich ein Umsatzpeak ist, der in der Zeit generiert wird, so ist doch die Base, auf die es dann zurückfällt, sehr viel höher als davor, weil man sich hier einfach sehr günstig Kunden einkauft in dem Zeitraum, die dann natürlich ins CRM wandern. Und CRM ist unser Lieblingsstichwort in dieser Company. Kunden lieben unsere Produkte. Und wenn die einmal unsere Produkte probiert haben, dann gehen die nicht mehr von dieser Marke weg. Das heißt, das ist natürlich für uns gerade sehr gut auch bei DHDL gewesen. Dann.
Ja, verständlich, auf jeden Fall. Also es ist interessant, was du sagst, dass man so einen Peak hat bei der Ausstrahlung und dann noch ein paar Tage danach, weil wir hatten auch hier von Better Be Bold, Andi, helf mir nochmal kurz, wie ich sah.
Dennis Balzer.
Genau, Dennis, der war auch bei uns zu Gast und da hatten wir auch über die Höhle der Löwen gesprochen und er meinte auch so, ja, es gab so einen Umsatzpeak und auch noch so ein, zwei Tage danach mit Berichterstattung, aber dann ist es auch schon wieder schnell, sehr schnell abgeflacht. Aber es ist interessant, was du sagst, dass trotzdem diese Grundbase bei euch dann doch deutlich höher war als zuvor, weil die Leute dann halt auch eure Produkte dann auch lieben und halt auch nicht mehr irgendwie dann wechseln, wie du es gesagt hast, eben mit dem Beispiel der Haarpflege zum Beispiel.
Ja, total. Ich glaube, es kommt auch sehr viel darauf an, dass man sich CRM-seitig, ne, auf diesen Push vorbereitet. Das heißt, die Flows aufbaut, damit man die Kunden eben nicht direkt verliert. Aber ansonsten, ja, also der Peak an dem Abend war wirklich insane. Also wir hatten zum Teil 70.000 Leute auf der Website auf einmal. Dass uns da nichts zusammengebrochen ist, war schon echt cool. Und dann waren wir auch innerhalb von einer halben Stunde ausverkauft. Also es war so was von verrückt. Natürlich hatten wir auch den Vorteil, wir waren die erste Folge der neuen Staffel um 20.15 Uhr direkt. Das ist auch immer gut, wenn man direkt am Anfang kommt. Primetime. Also da haben schon sehr viele Faktoren mit reingespielt, dass wir da gut gestartet sind.
Ihr werdet ja sicherlich zu dem Zeitpunkt dann auch schon mehr als ein Produkt gehabt haben oder wie war das damals, 2023?
Tatsächlich nur zwei. Also wir haben das zweite Produkt erst kurz vorher gelauncht. Wir sind echt ein Jahr lang mit nur einem Produkt gefahren im Online-Shop. Also hatten gar nicht so viel.
Und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe und zugeben, ich habe es natürlich nachgeschaut, gab es, glaube ich, einen Deal, der dann im Nachgang nicht zustande gekommen ist. Und trotzdem hast du uns eben schon eingangs berichtet, dass es sozusagen Investoren bei dir an Bord gibt. Vielleicht kannst du uns dazu was erzählen. Wie ist das nach DHDL abgelaufen? Und ich gehe davon aus, danach kamen dann jetzt weitere Investoren dazu, oder?
Genau, also wir haben vor der Kamera den Deals mit Nils Glagau von Otto Mohl abgeschlossen. Man muss ja auch sagen, gerade erst nach der Fernsehausstrahlung geht ja dann wirklich die DD los, gehen die Gespräche los. Jeder, der schon mal gefundraised hat, kennt das ja und kann sich dann vorstellen, dass so ein Investment nicht in 5 Minuten Pitch getätigt ist. Und erst da lernt man sich ja richtig kennen. Und da haben wir dann eben beidseitig beschlossen, nach so ein paar Sessions, dass wir das Investment nicht weiterverfolgen. Was wir dann aber gemacht haben, ist im Nachgang eben eine Pre-Seed-Investment-Runde abgeschlossen mit Dieter von Holzbrink Ventures im Lead und 23 anderen Business Angels und Family Offices. Das heißt, wir haben hier eine echt tolle Runde zusammenbekommen und sind darüber sehr, sehr happy gewesen.
War das für dich von vornherein klar, dass das ein Thema ist, wo du Investoren haben möchtest? Weil man kann ja auch darüber sprechen, ob man das aus eigener Kraft heraus macht, bootstrappt. Du scheinst aber sicher gewesen zu sein, dass das das Richtige für dich war?
Naja, auch hier, ich hatte am Anfang überhaupt keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, was ein Business Angel ist. Und dann hat sich irgendein Investor mit mir hingesetzt und hat mal so eine große Flipchart aufgemacht und hat mir mal so aufgeschrieben, was ich alles im Jahr so brauche und wie viel das kostet. Und am Ende stand dann 60.000 Euro. Und ich weiß noch, wie ich ihn angeguckt habe und auf dieses Flipchart. Ich dachte, 60.000 Euro, so viel Geld, wo soll ich das jemals herbekommen? Und er war der erste Investor tatsächlich dann, der investiert hat. Ich war damals noch in der Promotion und natürlich war nicht nur glänzt durch seine perfekten Rechnungen, die er mir da vorgelegt hat, sondern auch durch sein ganzes Netzwerk. Der hat sich echt am Anfang total reingehangen und mit mir sehr viel auch gebrainstormt und sowas hat das Business von Anfang an getragen. Das heißt, ich wusste, ich kann als Promotionsstudentin ohne Geld, die auch keine Ahnung von E-Com hat, ich kann das nicht alleine aufbauen. Deswegen waren Business Angels oder auch andere Investoren für mich nie nur Geldgeberin, sondern auch wirklich das ein Asset der Firma, die eben mit ihrer Expertise von Anfang an mit dabei waren. Also für mich war es von Anfang an klar, dass ich genauso Leute brauche und deswegen war es genauso perfekt. Also Smart Money, it is, war es immer und wird es auch in Zukunft sein.
Sehr schön. Ja, ich glaube, da gibt es auch keine Pauschalantwort, sondern das ist eine sehr, sehr individuelle Frage, was an welcher Stelle Sinn macht und womit einem am ehesten auch geholfen ist. Und das klingt ganz so, als wenn das da für dich genau der Fit gewesen ist, den du da auch gebraucht hast.
Absolut. Ich glaube aber auch daran, dass, genau wie du sagst, es für andere Businessmodelle auch andere Lösungen gibt. Und wie oft hört man dann von jemandem, der geraced hat, oh, ich wünschte, ich hätte gebootstrapped oder andersrum, von jemandem, der bootstrapped, oh, ich wünschte, ich hätte geraced. Also the grass is always greener on the other side.
Ganz genau.
Ich hätte auch mal Lust, nochmal ein Business anders aufzubauen. Nicht, weil ich meine Investoren nicht schätze, ganz im Gegenteil. Ich liebe es, mit denen zusammenzuarbeiten. Also wirklich, wir haben einen grandiosen Cap-Table. Aber einfach, um es nochmal anders kennenzulernen. Also es ist echt wahnsinnig spannend, glaube ich, beide Wege zu verfolgen.
Okay. Und wann würdest du sagen, war dann so der Punkt erreicht, wo du gemerkt hast, wow, das wächst jetzt gerade richtig, richtig gut? War da schon der Investor am Start? War das schon bei Produkt 2 oder war das schon bei Produkt 1 so? Was würdest du so rückblickend, vor allem für dich auch reflektierend, betrachtend einschätzen als der Punkt, wo sozusagen der Moment war, wo wirklich die Marke skaliert ist?
Also in unserem Fall kann man sehr gut als Achterbahnfahrt beschreiben. Es geht die ganze Zeit wirklich auf und ab, aber mit einem Upwards Tendency, sage ich immer. Das heißt, in dem Moment, wo du denkst, boah, jetzt haben wir es richtig geknackt, das Ding, kracht dir das wieder ein und denkst so, nein, doch nicht. Also es ist echt ein wahnsinniger Wirbelwind. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo wir dachten, es geht richtig ab, war so 2022, kurz nach dem Launch, weil wir so viel mediale Aufmerksamkeit bekommen haben, die uns echt gepusht hat, ohne irgendein Marketingbudget. Und dann wiederum war es DHDL, die natürlich durch das Marketing-Reach nochmal einen extremen Push gegeben haben. Und dann haben wir auch ein Jahr gehabt, 2024, wo wir das Wachstum auch nur schwer halten konnten. Ne? Wir sind da auch nicht so stark gewachsen. Sprich, auch hier nochmal durch Phasen gegangen, wo ist denn jetzt hier unser Marketing-Enkel überhaupt? Wie erreichen wir unsere Kunden überhaupt durch dieses ohne dieses organische Marketing? Und dann kam 2025 ein wahnsinniges Jahr. Wir sind mal 3 gewachsen, wurden unfassbar effizient auf einmal Marketing, weil wir halt verstanden haben, diese Enkels, wie sie funktionieren, wie wir unsere Kunden erreichen können. Also es ist echt so spannend, wie es die ganze Zeit eigentlich auf und ab geht. Aber in der Tendenz wachsen wir dann doch sehr stark.
Was, wenn wir nochmal einen genaueren Blick jetzt auch bei euch so ein bisschen aufs Marketing legen, weil ich glaube, das interessiert doch einige. Wie habt ihr das geschafft, weil du hast gerade gesagt, ihr habt das dann irgendwann verstanden, aber was genau war es, was ihr verstanden habt? Also was hat dazu geführt, dass ihr dann letztes Jahr dieses krasse Wachstum hingelegt habt?
Zum einen war es eine neue Produktkategorie, die Produkte der Gleitgele. Damit haben wir zum ersten Mal auch hier wieder ein tabuisiertes Thema aufgemacht, aber eine Produktkategorie, die Frauen nicht mehr viel erklärt haben musste. Jeder weiß, was ein Gleitgel ist. Anders als zum Beispiel eine Intimcreme. Und dann war es tatsächlich so, dass wirklich wir sehr tief in die Zahlen reingegangen sind, unsere Strategie gechallenged haben, nochmal mit Unterstützung von außen, aber alles in-house aufgebaut. Ne? Und das ist wirklich unsere Erfolgsstory, auf der alles basiert, dass wir nie unser Marketing aus der Hand gegeben haben, sondern alles in-house gemacht haben. Und das ist deshalb auch unser Asset hier in der Firma. Wir haben die ganzen smarten Ladies, die das ganze Wissen haben, hier bei uns. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Das heißt, die Learnings, die wir aus den letzten Jahren generiert haben, so konsequent umzusetzen und damit einfach effektiv zu skalieren.
Hm. Lag das für euch so auf der Hand, dass ihr jetzt sagt, okay, ja, wir machen jetzt Gleitgel? Oder also habt ihr da Umfragen gemacht? Wie seid ihr darauf gekommen?
Lag überhaupt nicht auf der Hand. Ich habe aber irgendwann haben wir Customer Insights eingeführt. Das heißt, ein Meeting, bei dem wir uns zusammentun und jeder aus jedem Bereich die Learnings der Kundin zusammenträgt. Und meine Aufgabe war es eben, mit der Kundin direkt zu sprechen. Wieso? Auch hier wieder, die Kundin hat ein großes Vertrauen zu mir. Ich bin die Apothekerin, sie spricht mit mir über alles. Die Kundin konnte sich also einen Termin in meinem Kalender buchen. Ich habe sie angerufen, 15 Minuten ging das Gespräch und habe sie eben natürlich gefragt, wie ihr die Produkte gefallen, aber auch, was sie sich sonst noch wünscht. Und da kam fast bei jeder Kundin Gleitgele raus. Und dann habe ich eben weiter nachgebohrt, was machen denn die aktuellen Gleitgele? Wieso bist du nicht zufrieden? Und darauf ist eine Produktidee entstanden, die eben Gleitgele, wir haben 2 verschiedene Gleitgele auf den Markt gebracht, einmal für die jüngere Zielgruppe und einmal für die ältere Zielgruppe, weil, und das ist unser 2. Bestseller nach der Intimcreme, die ältere Frau, sagen wir mal so ab 40, 50, 60 plus, die kann nicht mehr die Gleitgele verwenden, wie sie noch mit Anfang 20 verwendet hat. Die Gleitgele, die brennen bei der Frau, die wollen auch nicht mehr diesen Duft nach Erdbeere, Kirsche, keine Ahnung was. Die wollen ein lang anhaltendes Gleitgefühl und Pflege. Und so ein Produkt gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht einem auf dem Markt. Das heißt, ich habe ein Hybrid aus einer Creme und einem Gleitgel entwickelt. Mit auch hier wieder tollen Inhaltsstoffen, die man nur aus der Gesichtspflege kennt, wie zum Beispiel Squalan und Vitamin E. Also es ist ein total hochwertiges Pflegeprodukt, Hyaluronsäure ist da drin. Das hat dazu geführt, dass eben die Frau, die wir uns eh schon anerzogen hatten, das heißt diese menopausale Frau, die ja extreme Trockenheit hat, dann natürlich diese Gleitmittel, diese Gleitcreme vor allen Dingen total gefeiert hat. Das hat einen wahnsinniger Retention Booster auch hier wieder an der Stelle. Und so ist also auch dieses Produkt aus Kundinnenwünschen entstanden, wie auch all unsere anderen Produkte tatsächlich und die meisten Produkte.
Also ich finde das sehr interessant, wie nah ihr da mit dem Kunden, mit der Kundin zusammenarbeitet. Das ist, glaube ich, auch was viele vielleicht auch nochmal mitnehmen können, so als Learning, wirklich von vornherein mit den Kunden zusammenzuarbeiten. Man sieht es ja anhand von eurem Beispiel, wie gut das dann halt auch funktioniert und das Produkt ja dann auch angenommen wird, weil es ja das Problem oder die der Need ja da ist.
Ja, der Product-Market-Fit ist einfach von Anfang an dann gegeben, ne? Anstatt, ich habe eben nochmal gelesen, man sollte nicht seine Freunde fragen um Rat, weil die sagen meistens immer, ja, ist ganz toll, was du alles machst. Aber man sollte wirklich fremde Menschen fragen, die Kunden fragen. Da kriegt man das ehrlichste Feedback.
Ja, absolut. Ja, das haben wir gut auf den Punkt gebracht. Ich hätte noch einen Punkt. Wir haben gerade eben ja nochmal über, ist jetzt wieder ein bisschen Switch, aber wir haben über Business Angels und VCs gesprochen. Ich würde das Thema nochmal gerne einmal abhaken für diejenigen, die sich jetzt vielleicht denken, ja, ich bräuchte irgendwie vielleicht doch Geld, um meine Idee dann doch umzusetzen, weil das halt einfach kostenintensiver ist oder so. Hast du da irgendwie Tipps, wie man auf Business Angels oder VCs zugehen kann?
Netzwerk, 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 Netzwerk. Und ich weiß, es ist total nervig, das zu hören, weil viele Leute sagen auch zu mir, wie hast du denn ein Netzwerk aufgebaut? Ich glaube, das ist einmal, liegt es sehr in meiner Natur einfach sehr offen und sehr, ich bin so ein Social Butterfly zu sein. Dann bin ich ja extra von Köln nach Berlin gezogen, weil ich gemerkt habe, genau hier ist die Szene, hier muss ich hin. Ich kann nicht netzwerken, wenn ich vorm Laptop sitze und halbe Stunden Calls mir einstelle mit irgendwelchen Leuten, die total weit weg sind. Das heißt, ich muss die Energie von Leuten spüren und dann hat das erfahrungsgemäß immer Früchte getragen. Und durchs Netzwerk ist es eben auch so entstanden, dass wir natürlich anders wahrgenommen wurden. Wir haben dadurch auch dann diverse Awards gewonnen, weil natürlich auch Journalistinnen auf uns aufmerksam wurden. Ich bin auf jeder Veranstaltung rumgehüpft, habe mich mit Leuten unterhalten. Und durch die Wahrnehmung, durch das Netzwerk habe ich schon per se eine ganz andere Kredibilität, ja. Wenn ich in Calls reingehe, haben die Investoren meist schon von mir gehört. Ich muss nicht mehr den typischen Pitch halten, wie ich es noch am Anfang gemacht habe. Und dann kann natürlich auch ein ganz anderes Word of Mouth entstehen, ja. Fundraising ist für mich mittlerweile wie so ein Schneeballsystem, weil der eine Investor und Investorin dann wieder anderen Bescheid sagt oder eine Intro macht, ja. Das heißt, überall seine Spinnennetze ausfahren. Fundraising passiert nicht hinterm Laptop, im kleinen Kämmerlein. Das passiert draußen offline. Und das ist so das Wichtigste, was ich für mich mitgenommen habe.
Ist nochmal ein guter Punkt, den du ansprichst. Vielleicht auch vielen schwerfällt, dann so rauszugehen. Aber ich glaube, es gibt keinen Weg drumherum. So hast du ja auch gerade gesagt. Und es gibt nicht umsonst ja auch in vielen Startups wirklich nur Leute, die um die Welt fliegen und halt Geld einsammeln und irgendwo pitchen. Auch nochmal ein wichtiges Takeaway. Rausgehen, sich trauen zu Netzwerken, mit Leuten zu sprechen. Das haben wir auch hier beim Podcast gemerkt. Man spricht mit Leuten, die empfehlen einen wieder weiter und schwupps ist man irgendwie in einem Umkreis, Umfeld von Menschen, wo man noch vor einem Monat von geträumt hätte. Deswegen, ja. Einfach sich trauen.
Total, total.
Genau, wenn wir... bin ich gerade ein bisschen raus, sorry.
Kann man sonst übernehmen, Jonas. Ich antizipiere ja. Nämlich, dass wir beide eine ähnliche Frage haben.
Ja, genau.
Die uns beiden wahrscheinlich gleich gekommen ist. Denn es ist ja eine Marke, die mit deinem Gesicht verbunden ist, eine Marke, die mit deinem Namen verbunden ist. Und du hast Investorengeld eingesammelt und an manch einem Punkt muss man sich ja fragen, hast du wahrscheinlich auch schon, willst du das so weitermachen? Machst du das, um das irgendwann mal zu verkaufen? Du hast vorhin auch schon von der großen Pharmaindustrie gesprochen. Hast du da einen genauen Plan?
Ja, natürlich wollen wir das Unternehmen irgendwann gewinnbringend verkaufen und sind auf dem besten Wege dahin. Das bedeutet, wir haben nicht ohne Grund, ich glaube, in dem Moment, wo man einfach Investoren an Bord holt und mit dem ein offenes und ehrliches Gespräch führt, dann ist es meistens so, dass die natürlich auch Dividende sehen wollen. Und das ist nun mal Teil des Kapitalismus-Game, in dem wir uns hier befinden. Ja. Und klar, auf jeden Fall wollen wir auch diesen Weg irgendwann gehen. Das ist gerade noch kein Thema, weil wir einfach so stark wachsen und einfach noch sehr, sehr viel Potenzial haben und das ja auch genießen. Ich liebe ja diese Reise und könnte mir gerade nichts Schöneres vorstellen, als dieses Unternehmen hier aufzubauen. Aber da sind wir so schon, alle ShareholderInnen sind da schon sehr aligned.
Ja. Stark. Und daran schließt sich ja die Frage ein Stück weit noch mehr. Dann ist das ja, wenn wir jetzt in die Zukunft denken, ein Produkt, was konkret mit deinem Namen verbunden ist und du dann ja im Umkehrschluss, wir alle kennen die Ankerkraut-Story und da steckt kein Name hinter, aber trotzdem war da natürlich viel Emotion mit verbunden und surprise, jetzt hat man sich das Unternehmen zurückgekauft, auch eine geile Geschichte. Aber du würdest ja mit Sicherheit nicht wollen, dass mit dieser Marke dann etwas gemacht wird, was du nicht unterstützen möchtest. Und das ist natürlich etwas, was im Vorhinein irgendwie über Verträge so halbwegs geklärt werden kann, aber nie so ganz. Hast du dir dazu auch einen Gedanken gemacht?
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, an dem der Zeitpunkt kommt, macht man sich dann Gedanken darüber, wie man das in die Verträge dann mit einbaut. Was aber Fakt ist, ist, Julia und ich halten noch einen sehr, sehr großen Teil dieser Firma. Ohne unser Einverständnis wird hier nichts gemacht. Und da kann man sich natürlich auch später den Käufer ganz wunderbar selber aussuchen, der sehr werte-aligned ist. Und ich glaube, wir haben da auch ein sehr, sehr gutes Gefühl für, das sehe ich an unserem jetzigen Cap-Table. Also ich lüge nicht, wenn ich wirklich sage, wir arbeiten sehr gern mit unseren Shareholdern aktuell zusammen und kann mir das so auch in Zukunft vorstellen. Das heißt, auch wenn ich das Unternehmen verkaufen sollte eines Tages oder werde, dass ich da weiterhin mit verankert ist. Das bringt einfach die Marke mit sich. Das bringt auch natürlich meine eigene Emotionalisierung an das Unternehmen mit sich. Ja, ich habe damals irgendwie in der Apotheke gestanden und die erste Creme gerührt und wie könnte ich nicht hier irgendwie immer mit an Bord bleiben wollen? Sei mal dahingestellt, wie es denn am Ende ist. Aber ich glaube, da muss man einfach sich die richtigen Partner suchen, die das Ganze eben mittragen und auch unterstützen.
Sehr schön. Das klingt für mich nach einer sehr, sehr gesunden Einstellung, sodass dann auch alle damit happy werden können. Jetzt hattest du ja auch am Anfang erzählt, dass gerade für dich das am Anfang schwierig war, ohne eigenes Netzwerk, ohne konkretes Gründungswissen zu starten, in Anführungszeichen. Was würdest du jetzt, wenn da auch Leute draußen sind, die kein Netzwerk haben, kein konkretes Gründungswissen, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Schaut, was andere Leute machen. Ich habe damals angefangen, mir LinkedIn zu installieren, weil ich habe gehört, das ist so eine Business-Plattform. Und dann habe ich geschaut, was denn andere Gründerinnen machen. Habe so gegoogelt, welche Marken ich cool fand und habe dann gesehen, die haben an dem Accelerator teilgenommen. Die haben mit den Medien Kontakt gehabt mit irgendwie. Also ich bin da echt tief in die Recherche gegangen und habe dann eben Ähnliches einfach gemacht. Habe ich mit den Leuten kalt connected, habe mich auf den Acceleratoren beworben, weil ich dachte, wenn die das können, dann kann ich das bestimmt auch. Ziemlich mutig von mir, aber hat im Endeffekt Gott sei Dank Früchte getragen. Das heißt, wenn man wirklich nicht weiß, wo man anfangen soll, einfach schauen, welche Informationen man bekommt, Leute anschreiben, sich Unterstützung holen und im Zweifel können die Leute einem nicht helfen, aber können einen wieder mit anderen Leuten vernetzen. Also wirklich da aktiv sein, denn auch nochmal hier, wenn man still, ruhig, allein im Kämmerlein sitzt, hinterm Laptop, wurde noch niemandem geholfen. Ich glaube auch ganz stark daran, dass es gehört natürlich sehr viel Glück zu einer erfolgreichen unternehmerischen Reise, aber dieses Glück oder diese glücklichen Momente erschafft man sich eben auch durch Opportunitäten, die man eben selbst in die Hand nimmt, die man sich selber schafft.
Das hätte ich nicht besser zusammenfassen können. Da sind wir auch wieder so ein Stück weit bei dem traut euch und geht raus, zeigt euer Gesicht. Manchmal kommt man ja doch auf so simple Themen zurück, die so einfach zu sagen sind, aber manchmal natürlich trotzdem ein schwerer Gang sein können.
Na so.
Wir kennen ja alle so ein bisschen die Phasen, wo man so ein Motivationsloch vielleicht hat. Wie ist es bei dir jetzt über die letzten Jahre gewesen oder auch vielleicht auch aktuell? Motivierst du dich oder Tag für Tag, um das Unternehmen auch weiter nach vorne zu bringen?
Auch tatsächlich gar nicht so viel Motivation von außen. Ich bin ein intrinsisch sehr motivierter Mensch und habe sehr viel Energie. Und dann ist es trotzdem so, wenn ich auf zum Beispiel Events bin, merke ich, dass ich 100-fach motivierter zurückkomme. Das heißt, ich war letzte Woche auf der Carl Square Consumer Conference. Carl Square ist eine M&A-Boutique, die Unternehmen verkauft, speziell Consumer-Unternehmen. Und wenn man da natürlich die Startups pitchen hört und sich mit verschiedenen Leuten aus der Szene unterhält, ich saug da auch hier wieder alles auf wie ein Schwamm, komme mit 1000 Ideen zurück und habe so richtig Bock zu arbeiten. Und dann ist es natürlich auch, wenn wir hier sitzen mit dem Team im Büro, wenn alle da sind, das motiviert mich auch total. Ja, ich lieb's. Die Tatsache, dass ich mir die Freiheit geschaffen habe, zu arbeiten zu können, wie ich will und aber auch die Leute dafür an Bord geholt habe, mit denen ich richtig Lust habe, tagtäglich meine Zeit zu verbringen. Das heißt, all das natürlich ist so ein Gesamtkonstrukt, was ich mir hier erschaffen habe, was absolut privilegiert ist und für das ich sehr dankbar bin und was mich einfach jeden Tag motiviert, weiter an den Start zu gehen.
Was kannst du jetzt den Leuten mitgeben, die vielleicht nicht ganz so intrinsisch motiviert sind? Also natürlich, man sollte vielleicht so eine gewisse Grundmotivation ja schon in den Tag legen, wenn man das macht, was man auch gerne macht. Aber es gibt ja trotzdem mal Phasen, wo es halt nicht so easy ist. Vielleicht ist es auch Motivation das falsche Wort dafür, einfach nicht aufzugeben und weiterzumachen. Vielleicht hast du da irgendwie noch so ein, zwei Tipps oder Takeaways.
Wenn es einem liegt, dann würde ich immer raten, nach außen zu gehen. Also sich mit anderen Leuten zu vernetzen, die im ähnlichen Umfeld sind. Tendenziell immer Leute, die weiter sind als man selber. Weil da kann ich natürlich auch nur für mich sprechen. Daraus ziehe ich immer sehr viel Motivation und Inspiration. Das heißt nicht mit Leuten treffen, die irgendwie noch nicht so ein Unternehmen aufgebaut haben zum Beispiel, sondern immer mit Leuten getroffen, wo ich mal hin will. Und mich mit denen treffe. Zum Beispiel habe ich jetzt am Freitag ein Coffee-Date mit der wunderbaren Jenny Baum-Minkus, die Gründerin von Gitti, wahnsinnig tolle Gründerin und Frau, die sehr, sehr viel geschafft hat die letzten Jahre, und werde mit ihr über diverse Themen sprechen. Und ich wette, ich komme da auch wieder mit sehr viel Information und Motivation raus und habe dann wieder Bock, das alles umzusetzen direkt. Das heißt, aber wie gesagt, das ist alles sehr individuell, so geht es mir eben.
Ja, alles gut. Ich glaube, das kann schon gut helfen, einfach rauszugehen. Es hat einfach, glaube ich, sehr viele positive Aspekte, seine Idee und auch vielleicht auch seine Probleme nach außen zu tragen, weil es immer Leute gibt, die dann auch einem helfen können.
Wenn man sich mit eurer Marke beschäftigt und dem Thema, an dem ihr arbeitet, dann stellt man sich so ein Stück weit die Frage, was schwieriger war, ob es schwieriger war, das Produkt zu entwickeln, weil natürlich auch die Formulierung etc., du hast auch schon vorhin darüber gesprochen, was alles enthalten ist, die korrekte Formulierung zu finden, oder es schwieriger war, die korrekte Formulierung in der Sprache für eure Zielgruppen zu finden. Das finde ich, wird mal so ganz bewusst, wenn man auch sich deinen Content anschaut. Das ist auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal ein großer Shoutout. Du hast eben auch davon gesprochen, schaut euch Leute an, zu denen ihr ausschauen könnt, andere Gründer. Kann ich hier an dieser Stelle auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr diese Folge hört und da euer Interesse geweckt ist, schaut euch mal den Content von Vivian an. Nicht nur bei LinkedIn, sondern auch bei Instagram und Co. wird natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Aber da merkt man ja auch, dass ihr eine gewisse spezifische Art und Weise der Sprache verwendet, um auch dieses Tabuthema anzusprechen. Und da ist natürlich so ein bisschen, das ist jetzt keine Ja-Nein-Frage, aber was war für dich aus deiner Perspektive schwieriger, das wissenschaftlich fundiert aufzubauen, das Produkt, oder die korrekte Sprache zu finden für die Zielgruppe?
Definitiv das Zweite. Das wissenschaftliche Produkt, da hat man ja Daten, Fakten aus jahrzehntelanger Forschung. Ich weiß, dass Hyaluronsäure ein Zehnfaches an Wasser bindet, also setze ich es in eine Teamcreme ein, weil es Feuchtigkeit spendet. Das ist einfach ein Fakt. Wenn man als erste Premium-Marke mit einem 8-fach höheren Preis in den Markt geht, als dass es die Kundin gewohnt ist, und es gibt keine Blaupause, es gibt kein anderes Startup, wir betreten hier einen Blue Ocean, und man eine Zielgruppe bespielt, die komplett ignoriert wurde die letzten Jahrzehnte, das ist eine wahnsinnige Herausforderung, hier die richtige Sprache zu finden, den richtigen Ort zu finden und auch den richtigen Zeitpunkt zu finden, diese Kundin zu erwischen. Das heißt, wir sind bis heute ja dabei, das herauszufinden. Wir werden immer da besser darin, und deswegen wachsen wir auch so stark. Aber tatsächlich ist es ganz, ganz anders, als wenn man eben Gesichtscreme vermarktet, Haarpflegeprodukte vermarktet oder sonst was. Also ein tabuisiertes Thema für eine tabuisierte Zielgruppe ist immer sehr herausfordernd, aber kann eben hinten raus einen sehr schönen Business Case bilden.
Ja, meine Wahrnehmung ist auch, dass gerade der Content, den ich so bei Instagram wahrgenommen habe, korrigiere mich da gerne, wenn ich falsch liege, aber auch immer ein Stück weit Aufklärung bedeutet. Aufklärung für, wie ist es eigentlich und wie sollte es sein und was kannst du dagegen tun? Also auch so ein Stück weit Herausforderung, Lösungsweg aufzeigen. Und da verschwimmt ja auch so ein Stück weit Education mit Advertising irgendwie. Da sind ja so zwei Grenzen. Hast du da für dich schon eine Erfahrung gemacht, wie man damit am besten umgehen kann?
Total. Und der Weg über der Weg der Vermarktung der Produkte geht bei uns immer über Aufklärung. Sprich, ich werde niemals in eine Kamera sagen, bitte kaufe diese Intimcreme. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist auch eine Herausforderung. Wir haben einfach einen wahnsinnig langen Funnel, bis die Kundin unser Produkt kauft. Die muss erstmal verstehen, dass sie ein Problem überhaupt hat. Dass wenn sie Jucken, Schmerzen, Brennen hat, ja, oder so ein Zwicken und Ziepen, dass das nicht normal ist, dass sie das nicht wegignorieren sollte. Und dann muss sie verstehen, okay, was ist denn überhaupt gut? Was darf ich denn überhaupt verwenden? Weil mein Arzt sagt mir doch die ganze Zeit, ich soll nur Wasser verwenden. Und überhaupt, wenn, dann soll ich doch diese Vaseline hier einfach nehmen. Das heißt, da auch Produkt-Education, was von den Inhaltsstoffen gut ist. Und dann erst kommt unser Produkt zum Tragen. Ja. Und genau mit dem Problem und mit diesen Inhaltsstoffen, dafür gibt es unser Produkt. Das heißt, im Umkehrschluss, um es ganz pauschal zu sagen oder um es zu verdeutlichen, wir sammeln jetzt unsere Leads ein für Black Friday, weil wir so lange brauchen, bis wir die im CRM konvertiert haben, um sie am Black Friday eben da zu haben, bis sie dann unser Produkt kauft. Deswegen wird unser organischer Content immer darum gehen, Leute aufzuklären. Auch der Paid-Content geht meistens um ein Problem. Das bedeutet, wir sprechen die Frauen mit ihren Intimbeschwerden an. Du hast Jucken, Brennen, Schmerzen. Und dann eben zum Produkt hinführen. Aber einfach zu sagen, und das war eben auch am Anfang eine Hypothese, wir wollen ja eigentlich die neue Intimpflegeroutine einer Frau sein. So wie sie ihr Gesicht eincremt, so soll sie einfach jeden Tag ihren Intimbereich eincremen. Aber das funktioniert einfach nicht oder ist erst Prio 3 in unserer Marketingstrategie. Wir müssen die Frau über ihr Problem kriegen. Und da ist einfach Aufklärung an oberster Stelle.
Ja. Ist insofern auch aus meiner Perspektive total schön, weil ihr damit ja auch dazu beitragt, dass dieses tabuisierte Thema aufgeklärt wird. Und nicht alle Personen aus euren Zielgruppen gehen ja konkret zum Arzt und lassen sich beraten, sondern wollen vielleicht auch nicht mit dem darüber sprechen. Deswegen super cool, dass ihr euch auch darum kümmert. Jetzt bist du ja selber Apothekerin und hast in der Vergangenheit Produkte aus der Apotheke verkauft und hast jetzt sozusagen ja ein E-Commerce-Geschäft. Ich finde, die Frage, die dann so ein Stück weit auf der Hand liegt, ist ja, wäre es nicht auch ein Traum für dich, wenn deine Produkte in der Apotheke verkauft werden?
Ja, und das haben wir sogar. Das heißt, unsere Produkte gibt es in Apotheken. Hier ist es aber auch eine große Herausforderung, das in die breite Masse der Apotheken verkauft zu bekommen. Sprich, und das haben wir am Anfang auch unterschätzt, man ist in der Apotheke immer abhängig von der Empfehlung der Apothekenmitarbeiterin. Und jetzt ist es aber so, und das weiß ich als Apothekerin auch zu gut, die Bürokratie in Apotheken ist ganz gruselig. Die haben auch einen wahnsinnigen Personalmangel, so das dazu führt, dass die Apothekenmitarbeiterinnen eigentlich gar keine Zeit haben, sich neue Marken anzueignen, darüber mehr Informationen zu bekommen. Das heißt, im Umkehrschluss werden die weiterhin die Marken empfehlen, die sie seit 20, 30 Jahren kennen und die sich auch nicht verändert haben. Eine Marke in die Apotheke zu bringen, die 8-mal teurer ist und sehr unbekannt ist, ist einfach eine Herausforderung. Wir haben so circa 500 bis 600 Direktapotheken, die uns direkt einkaufen, unsere Produkte vertreiben. Aber in die breite Masse schaffen wir es jetzt nicht. Das machen wir erst im weiteren Verlauf, wenn wir eben die Marke noch mal mehr gestärkt haben.
Ja. Und dann noch eine Frage, sozusagen ohne dieses Fachwissen zu haben, was man dafür braucht wahrscheinlich. Ist das auch ein Produkt, was man in Drogeriemärkten von der Theorie her verkaufen könnte?
Auf jeden Fall, von der Theorie her und auch von der Praxis her. Wir haben uns am Anfang auf D2C only fokussiert, weil wir, wie gesagt, diese sehr neue Zielgruppe noch haben, die bisher einfach noch nicht oft bespielt wurde. Wir wollen unsere Zielgruppe erstmal kennenlernen. Dafür ist D2C einfach der perfekte Kanal. Jetzt haben wir unsere 50.000 Kundinnen erreicht und wollen auf jeden Fall auch demnächst in den Retail, in den Massenmarkt reingehen. Das ist der nächste Step für uns. Aber unser Produkt und auch unsere tollen Margen geben auf jeden Fall das Online-Geschäft auch her. Und das wird es auch weiterhin tun.
Stark. Dann jetzt schon mal für diesen Weg auf jeden Fall alle Däumchen gedrückt.
Danke dir.
Genau, wir neigen uns leider schon am Ende des Podcasts. Aber wir würden dir gerne noch zum Abschluss die Frage stellen, welchen Rat würdest du jetzt jemanden geben wollen, der auch an der Startlinie steht, so wie du? Vor ein paar Jahren.
Ich glaube, neben den üblichen Aussagen wahrscheinlich, einfach machen und Netzwerken und pipapo, das hat man jetzt schon gehört, wäre es von mir wirklich nochmal den Markt zu scannen. Das heißt, bevor man sich entscheidet, nicht nur die Marktgröße, sondern auch, wie will ich überhaupt Marketing machen? Wie erreiche ich meine Kunden? Denn oft kann auch ein Produkt am Marketing-Enkel scheitern und sich da wirklich ein ganzheitliches Konzept zu überlegen, was man dann eben auch noch validiert. Das kann durch die einfachsten Wege sein. Das muss wirklich nichts Großes sein. Aber das würde ich auf jeden Fall jedem immer mit an den Weg, auf den Ratschlag geben. Ich habe es am Anfang anders gemacht. Ich bin ja über einen kompletten Need gekommen, hatte keine Ahnung, bin einfach gestartet und erst auf dem Weg habe ich gelernt. Das funktioniert auch, aber ist sehr, sehr mühselig natürlich. Es könnte noch ein bisschen schneller gehen, wenn man eben vorher da nochmal sehr viel mehr Arbeit reinsteckt beziehungsweise Recherche betreibt.
Super.
Ja, super.
Vielen Dank für deine ganzen Insights und Tipps. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst gerne mal eine Bewertung für den Podcast oder teilt das mit euren Freunden. Und vor allem schaut mal bei Vivian nach. Und natürlich für all diejenigen, die das Thema auch betrifft, umso spannender da mal reinzuschauen. Lohnt sich. Und selbst wenn nicht, dann auf jeden Fall dem Content folgen, weil auch der ist super cool gemacht. In diesem Sinne einen großen Shoutout an dich, Vivian. Und viel Erfolg weiterhin.
Vielen, vielen Dank, ihr beiden.
Das war der 5-to-9 Club Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspiration. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 5-to-9 Club.